ARD. Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Das mache ich zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für einen Radicchio-Salat mit Blumenkohl und Linsen.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Bei jeder Nasenspülung kommt da so viel Scheiße raus, dass ich sozusagen selber manchmal so ein bisschen die Hoffnung verliere. Jeden Tag so dunkel und grün, wie bei einer schlimmen Erkältung, nur dass die nicht zwei Wochen dauert, sondern über Jahre.
Ja, den wir da gerade mit ein bisschen näselnder Stimme gehört haben, das ist Karl, der wegen seiner chronischen Sinusitis zu euch aufs Praxisboot kam. Er hat zu dem Zeitpunkt schon über 8 Jahre gegen seine entzündeten Nasennebenhöhlen gekämpft. Und da kam nicht nur dieses fiese Zeug raus. Wenn da oben einfach alles zu ist, dann hat man ja auch so ein permanentes Druckgefühl. Das heißt, Karl hatte dadurch natürlich auch häufig Kopfschmerzen und war insgesamt total erschöpft. Heute ist Ernährungsdoc Matthias Riedel bei mir im Studio. Hallo Matthias.
Hallo Julia.
Matthias, du bist Diabetologe und Ernährungsmediziner und leitest das von dir gegründete Medicum Hamburg mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Was hat denn eine chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen mit Ernährung zu tun?
Ja, entzündliche Prozesse, das wissen wir durch immer mehr Forschung auf diesem Gebiet, entstehen oft im Darm. Es kann ein ganz konkreter Zusammenhang bestehen zwischen einer chronischen Sinusitis, also einem Entzündungsgeschehen im Rachen-Mund-Bereich und einem Ungleichgewicht im Darm. Unser ganzes Immunsystem wird ja über die Bakterien im Darm mitgesteuert. Und darum lohnt es sich auch im Fall wie bei Karl medizinisch nicht nur Nase und Mund genau anzuschauen.
Ja, bei Karl habt ihr ja tatsächlich dann auch ganz konkrete Ursachen im Bereich der Verdauung gefunden. Und das, obwohl er ja vorher schon bei sehr vielen Ärzten war. Aber bevor wir darüber sprechen, hast du mir ja wieder was zum Probieren mitgebracht.
Ja, mach mal die Augen zu. So, kannst du riechen, was das ist?
Das sind Tomaten.
Unverkennbar, ne?
Ja, auf jeden Fall, das riecht man. Ja.
Richtig, denn wenn Lebensmittel besonders riechen, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass da sekundäre Pflanzenstoffe drinstecken, die kannst du riechen. Die Pflanzen produzieren sekundäre Pflanzenstoffe, um einen bestimmten Überlebensvorteil zu haben. Zum Beispiel bestimmte Insekten für die Bestäubung anzulocken oder Fressfeinde abzuschrecken und sich so auch vor Erregern zu schützen. Ich habe dir hier eine Tüte mit anderen Tomaten mitgebracht. Ja, so. Die eben waren bio. Und die jetzt hier, die sind konventionell angebaut. Manche fragen sich vielleicht ab und zu auch, weil die Bio-Sachen ja in der Regel teurer sind, sind Bio-Lebensmittel eigentlich wirklich gesünder als konventionell angebaute? Und in Bezug auf die sekundären Pflanzenstoffe kann ich sagen, da schneidet Bio besser ab. Riechst du was?
Ja, also ich finde schon, diese konventionellen, ich muss das jetzt nochmal im ganz direkten Vergleich haben. Ja, die Biotomaten riechen auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ja.
Ja.
Heißt das dann eigentlich, dass die Biotomaten mehr sekundäre Pflanzenstoffe haben, wenn die stärker riechen?
Ja, Biotomaten haben zum Beispiel deutlich mehr Phenole. Die wirken antioxidativ und schützen unsere Zellen vor oxidativem Stress. Und das liegt daran, dass Tomaten im ökologischen Landbau es einfach schwerer haben. Im Bioanbau müssen sich die Tomaten ohne Pestizide ja mehr gegen Schädlinge wehren. Und sie wachsen oft auch auf magereren Böden und bekommen keinen Stickstoffdünger wie die konventionell angebauten Tomaten. Das bedeutet, die Pflanze muss sich selber schützen und muss sich sehr viel mehr Mühe geben, mit ihren sekundären Pflanzenstoffen sich zu schützen. Naja, und uns kommt das zugute.
Das ist ja wie so eine Art Training, ne? Also ein bisschen unfreiwillig natürlich, aber je weniger Hilfe die Tomaten dann sozusagen beim Leben haben, desto stärker wird die Abwehr, kann man so sagen.
Ne? Ganz genau, so ist das. Und diese Abwehrstoffe, die sind für uns extrem gesund. Eine Studie hat gezeigt, dass Biotomaten bis zu 2,5-mal mehr Phenole enthalten als konventionelle Tomaten. Ich finde das Wahnsinn.
Was ja ein ziemlich gutes Argument für Biotomaten ist, aber gibt es denn auch eine Kehrseite?
Ja, der Gesamtertrag ist natürlich niedriger, weil die Tomaten ohne Stickstoffdünger kleiner bleiben. Und Biolandwirte müssen mit niedrigeren Erträgen wirtschaften. Klar, und das macht es für uns natürlich teurer.
Ist ja auch irgendwo gerechtfertigt, ne? Nährstoffreichere Lebensmittel auch ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn der Anbau eben einfach teurer ist. Aber für Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, ist das natürlich auch nicht immer so leicht. Da kann man aber schon sagen, in den konventionellen Tomaten sind ja auch genug gesunde Stoffe drin, oder?
Ja, klar, genau so ist das. Es ist zwar weniger, muss man halt eine Tomate mehr essen, aber es gleicht sich am Ende wieder aus.
Alles klar. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, was ihr bei Karl so rausgefunden habt und warum bei ihm eben diese sekundären Pflanzenstoffe so wichtig waren.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Viele kennen das wahrscheinlich, verstopfte Nase und dann oft auch so entzündete Nasennebenhöhlen, Stirnhöhlen. Super unangenehm. Ich hatte das letztes Jahr auch und war wirklich ziemlich heftig. So Druckgefühl im Kopf, alles ist zu. Natürlich kann man auch nicht gut atmen. Ich hatte sogar auch Zahnschmerzen, weil die Kieferhöhle auch dicht war. Und wenn man sich das so als Dauerzustand vorstellt, dann sind wir bei Karl. Furchtbar einfach. Als er zu euch aufs Praxisboot kam, da wirkte er irgendwie richtig, richtig hoffnungslos.
Was mich so beeinträchtigt, ist halt, dass die Krankheit immer da ist, dass es keinen Tag Urlaub gibt, dass es keinen Tag Auszeit gibt, dass ich auch nicht mehr viel Kraft habe, da noch weiter gegen anzugehen.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Karl hat schon super viel ausprobiert, um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, aber irgendwie so richtig.
Ja, er war bei unheimlich vielen Ärzten gewesen, Allergietests, 10 Antibiotikatherapien, Cortison wurde versucht, sogar 3 Operationen. Boah. Alles, ja Wahnsinn, ne? Mhm. Alles ohne fühlbaren Erfolg. Und was mit unserem Ernährungsschwerpunkt natürlich gleich hellhörig werden ließ und was einem Hals-Nasen-Ohrenarzt vielleicht nicht als erstes einfällt, Karl erwähnte, dass er auch unter Darmbeschwerden litt. Das wollten wir natürlich genauer wissen und haben ihn in dieser Richtung einmal ganz genau durchgecheckt.
Ja, und dabei kam zum Beispiel raus, dass seine Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig gearbeitet hat. Normalerweise stellt die Bauchspeicheldrüse nämlich unter anderem ein wichtiges Verdauungsenzym her, die Lipase. Und die war bei Karl einfach nicht in ausreichender Menge vorhanden. Und da habt ihr dann einen Zusammenhang mit seinen dauerhaft entzündeten Nasenneben- und Stirnhöhlen vermutet, ne?
Genau, wie du das gesagt hast. Karls Bauchspeicheldrüse hat nicht genug Lipase produziert. Dieses Enzym ist nämlich für unsere Fettverdauung unheimlich wichtig. Es zerlegt das Fett und dann können wir es besser aufnehmen. Wenn Fett, wie es also bei Karl der Fall war, nicht richtig verdaut wird, verändert sich dadurch das Darmmilieu und es kommt zu einem Ungleichgewicht der Darmbakterien.
Ja, wer uns oft hört, der kennt sich mit dem Mikrobiom schon aus. Da haben wir im Podcast ja schon sehr oft drüber gesprochen. Und das ist quasi diese Riesen-WG der Mikroorganismen in unserem Darm, also vor allem Bakterien, aber auch Pilze und Viren. Und da hing bei Karl der Haussegen so richtig schief. Und dadurch war möglicherweise auch sein Immunsystem geschwächt. Und diese chronische Entzündung, also diese chronische Sinusitis, war dann die Folge davon.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Im Darm liegt die ursprüngliche Entzündung und von dort geht sie über die Schleimhaut weiter Richtung Magen, Speiseröhre bis hoch in Rachen und in die Nasennebenhöhlen.
Krass. Das muss dann schon eine ganzheitliche, heftige Entzündung sein. Also für euch war klar, die Lösung, die könnte eben im Verdauungssystem liegen. Und da war Karl bei euch Ernährungsdocs ja genau an der richtigen Stelle. Was habt ihr ihm denn dann geraten?
Wir haben Karl als erstes empfohlen, dauerhaft das Verdauungsenzym Lipase einzunehmen, um seinen Stoffwechsel zu normalisieren. Und bei unseren Untersuchungen hat sich noch etwas herausgestellt, was ebenfalls die Verdauung und den Darm beeinträchtigt. Karl hatte eine Laktoseintoleranz. Und wir haben ihm darum zu einer laktosefreien Ernährung geraten.
Ich finde das ja irgendwie schon bemerkenswert, dass das vorher nicht aufgefallen ist. Also auf jeden Fall waren das für Karl ja dann aber nochmal einige Veränderungen in seiner Ernährung.
Ja, jede Arztrichtung hat natürlich seinen eigenen Blick. Und mir ist an dieser Stelle nochmal wichtig, diese Umstellung haben wir ihm auf Basis von sauber diagnostizierten Ursachen empfohlen. Ich erlebe leider häufig, dass Menschen zu mir kommen, die selber irgendwelche Ernährungsveränderungen vornehmen, weil sie einfach vermuten, dass das vielleicht grundsätzlich sinnvoll sein könnte. Und sich oft nicht im Klaren darüber sind, wie stark sie damit ein System verändern. Und zwar nicht unbedingt zum Guten. Man kann nicht einfach irgendwas weglassen, ohne damit auch irgendwie einen Mangel zu erzeugen.
Ja, das hat Karl ja durchaus auch gemacht. Bei ihm war das im Hinblick auf Gluten so. Er hat eben schon selber vorher so mal die Idee gehabt, ne, Ernährung, da sollte ich vielleicht was dran ändern, das könnte irgendwie eine Wirkung haben. Und dann hat er eben im Internet recherchiert und da gibt's ja eben auch viele Halbwahrheiten und hat dann vorsichtshalber sozusagen eben sich glutenfrei ernährt.
Manche Menschen haben offenbar den Eindruck, sich mit so etwas vielleicht etwas Gutes zu tun. Aber an dem Beispiel glutenfreie Ernährung kann man das nochmal richtig gut nachvollziehen. Wenn man nicht wirklich zu den sehr wenigen Menschen gehört, die eine wirklich diagnostizierte Zöliakie haben, dann sollte man sich nämlich nicht glutenfrei ernähren. Natürlich ist zu viel Gluten, man spricht ja auch von dem Gluten als Klebeeiweiß, der tatsächlich oft in zu großen Mengen hochverarbeiteten Weizenprodukten wie zum Beispiel Toastbrot steckt, überhaupt nicht sinnvoll. Aber wenn man sich wirklich glutenfrei ernährt, dann verpasst man oft wichtige Nährstoffe. Zum Beispiel verzichtet man dann ja auch auf Vollkorngetreide. Und da sind aber eben viele Ballaststoffe drin, die für unser Mikrobiom und dadurch auch direkt für unser Immunsystem extrem wichtig sind. In Vollkorn, und wir haben Karl besonders Roggen und Hafer empfohlen, da stecken nämlich überall Ballaststoffe und eben auch wichtige sekundäre Pflanzenstoffe drin.
Und nachdem Karl das von euch dann mal gehört hatte, hat er natürlich mit seiner glutenfreien Ernährung aufgehört, hat eben genau diese Ballaststoffe und sekundären Pflanzenstoffe dann auch wieder mehr zu sich genommen. Neben Obst und Gemüse sollte er dann aber auch noch besonders darauf achten, wirklich sekundäre Pflanzenstoffe aus bitteren Lebensmitteln zu sich zu nehmen. Warum?
Ja, Bitterstoffe wirken sich sehr positiv auf den Stoffwechsel und die Verdauung aus. Und die entsprechenden sekundären Pflanzenstoffe stecken zum Beispiel auch in dunkler Schokolade oder zum Leidwesen von Karl in Wermuttee.
Bitter, sehr bitter. Boah, okay, der schmeckt wie Medizin.
Ja, Karl, ich fühl's. Also ich fasse mal zusammen. Karl sollte viele sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe essen, am besten auf laktosehaltige Lebensmittel komplett verzichten und zusätzlich aber auch das fehlende Verdauungsenzym aus der Bauchspeicheldrüse dann ersetzen. Und dann sollte er einfach auch wieder insgesamt mehr essen. Das sagte er wirklich selten, aber er hatte über Monate hinweg in seinem Ernährungstagebuch dann aufgeschrieben, was und wann er gegessen hat. Und ihr habt dann festgestellt, dass er insgesamt zu selten und dadurch auch zu wenig gegessen hat. Er hat nur zwei, und zwar viel zu kleine Mahlzeiten am Tag zu sich genommen. Das ist ja wirklich eine Seltenheit, dass Leute zu euch kommen, die zu wenig essen, ne?
Da sagst du was Richtiges, genau. Also er nimmt insgesamt zu wenig zu sich und ist damit, ja, man kann es so sagen, mangelernährt. Mhm. Und das lag bei ihm vielleicht auch daran, dass er bei der Ernährung insgesamt mittlerweile total verunsichert war. Er war ja auf jeden Fall untergewichtig, als er zu uns kam. Und wir haben ihm empfohlen, 4 bis 5 Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, damit er zunehmen kann und eben auch wieder mehr zu Kräften kommen kann. Diese Empfehlung, mehr als 3 Mahlzeiten, gilt eben aber nur für Menschen mit Untergewicht. Und bei Karl sehen wir eben auch sehr schön, was passieren kann, wenn man selber an der Ernährung bastelt, dann verschlimmbessert man das alles nur. Und durch das Weglassen wird man am Ende auch noch mangelernährt. Aber das ist jetzt kein Vorwurf an Karl. Er war ja hilflos und hat dies und das ausprobiert. Aber das kommt eben einfach dabei raus, wenn man ja mit der Ernährung alleingelassen wird und das Ganze ohne Wissen richtig selbst in die Hand nimmt.
Ja, das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und man kann sich ja auch vorstellen, er hat ja auch am Anfang gesagt, dass er sehr erschöpft ist. Das kann natürlich auch an dieser wenigen Nährstoffzufuhr liegen. Gleichzeitig macht er aber Nährstoffmangel und Untergewicht auch den Körper einfach anfälliger für Infekte oder eine bakterielle Entzündung oder sowas. Und es fiel ihm am Anfang überhaupt gar nicht so leicht, diese ganzen empfohlenen Maßnahmen umzusetzen. Deshalb war er zwischendurch auch ein bisschen demotiviert.
Also ich komme kaum noch zu Kräften, bin total träge, antriebslos und ich schleppe mich so durch den Alltag.
Ja, ich kann das auch verstehen. Die chronische Sinusitis war über 8 Jahre sein ständiger Begleiter. Und trotz einiger ersten Verbesserungen brauchte sein Kopf Zeit, um zu verstehen, dass er tatsächlich auf dem richtigen Weg war, dass es langsam besser wurde. Deshalb ist es ja so wichtig, dass Menschen in so einer Situation nicht nur ihre Ernährung umstellen, sondern auch Vertrauen in den Prozess gewinnen und Geduld haben.
Ja, Geduld ist da, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Ne? Und vor allem ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da nicht alleine durch muss. Ne? Also es ist wirklich gut, dass ihr ihn da unterstützen konntet. Karl ist aber dran geblieben und nach 6 Monaten ging es ihm deutlich besser. Er hat 5 Kilo zugenommen, von 57 auf immerhin 62 Kilo. Und er konnte das Cortison-Nasenspray, das er wegen der chronischen Sinusitis ja genommen hatte, komplett absetzen. Statt 3 Nasenspülungen am Tag braucht er dann nur noch 2 pro Woche. Seine Verdauung hat sich stabilisiert und er hatte deutlich mehr Energie als vorher. Also eigentlich ein Wahnsinnsergebnis. Und man merkt, dass er, als er zum Schluss zu euch aufs Praxisboot kam, schon realisiert hat, dass er seinem Körper wieder mehr vertrauen durfte.
Ich stolper dann noch ein wenig in Gedanken, da ich natürlich noch nicht zufrieden bin. Und auch noch ein langer Weg vor mir liegt. Aber ich glaube, dass der Körper Stück für Stück wieder ins Gleichgewicht kommt. Ich spüre und fühle das natürlich wie so ein gesunder, bewusster Lebensstil das Ganze aufblühen lässt. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen erledigt. Aber insgesamt ist das der richtige Weg.
Genau. Vielleicht ist das Folgende wichtig zu wissen. Der Körper muss es am Ende selber richten. Denn die Ärzte haben ja schon, ja, muss man fast sagen, ihn aufgegeben. Und wenn wir dem Körper alles das geben, was er braucht für seine Immunabwehr, für das Gleichgewicht da im Stoffwechsel, dann schafft er das auch. Und das war bei ihm das Problem. Und wir haben durch eine angepasste Ernährung eben ihm geholfen, da wieder ins Gleichgewicht zu kommen und seinem Immunsystem, der Abwehr, dem Mikrobiom wieder gesund zu werden. Und damit hat er dann auch die Kraft, auch ja von der Stimmung her und auch, er war ja vorher auch völlig frustriert und so ein chronischer Infekt, der macht ja richtig schlapp. Und diese Kraft musste er auch einfach langsam wieder gewinnen. Also ja, er ist einfach refreshed, wie man heutzutage so sagt, wieder auf die Beine gekommen. Und der Körper hat die Fähigkeit, das tatsächlich zum Ausheilen zu bringen, aber nur eben mit den Grundlagen, die wir zusammen mit ihm geschaffen haben.
Ja, und da muss man dann einfach dranbleiben, ne? Ich kann ja mal sagen, es ist ja gar nicht so lange her, dass Karl bei euch war und eigentlich wollte ich ja gerne mit ihm sprechen. Das ging aber nicht, weil er momentan auf Weltreise ist und da auch möglichst offline sein wollte. Und ich finde aber, das ist ein ziemlich gutes Zeichen, dass er offensichtlich wieder zu Kräften gekommen ist und dass es ihm offensichtlich gerade gar nicht so schlecht geht, oder?
So hört sich das an, ne? Ja.
Bei Karl waren ja die sekundären Pflanzenstoffe total wichtig. Und welche Rolle diese Stoffe in unserer Ernährung generell spielen, um gesund zu werden oder am besten auch gesund zu bleiben, darüber sprechen wir jetzt.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Matthias, ich finde, sekundär klingt ja erstmal so ein bisschen nach Nebenrolle, ne? Warum heißen die denn so?
Ja, also ich finde den Namen auch sehr sperrig, weil der sagt ja auch wenig über die Wirkung und die Wichtigkeit für uns aus. Und in Wirklichkeit spielen die eine total wichtige Rolle in unserer Ernährung. Der Begriff kommt eigentlich aus der Pflanzenphysiologie. Das Wort sekundär hat also folgenden Hintergrund. Pflanzen produzieren ja verschiedene Stoffe, um zu überleben. Die primären Pflanzenstoffe sind eben Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße. Die sind für den grundsätzlichen Energiehaushalt der Pflanze zuständig, sozusagen die Lebensbasis der Pflanze. Die sekundären Pflanzenstoffe dagegen kann man sich vorstellen wie ja, individuelle Spezialkräfte der Pflanze. Das sind also chemische Verbindungen, die Pflanzen bilden, um sich bestimmte Überlebensvorteile zu verschaffen. Evolution sei Dank, ne? Und da gibt es viele unterschiedliche und oft wirklich erstaunliche Funktionen, um sich vor Fressfeinden zu schützen, Bestäuber anzulocken oder sich mit Farbstoffen vor UV-Strahlen zu schützen oder einfach Krankheitserreger wie Viren abzuwehren. Und man kann sich in diesem Zusammenhang schon mal merken, sekundäre Pflanzenstoffe sind oft das, was man riecht, schmeckt und was ihnen Farbe gibt. Und in unserem, muss man sagen, ja, millionenlangen Zusammenleben mit den Pflanzen als wichtige Ernährungsbasis für uns, hat sich da ein Zusammenspiel herausgebildet. Für uns sind die sekundären Pflanzenstoffe damit auch zu wichtigen Gesundheitsstoffen geworden.
Und für die Pflanze geht es dabei ja um Verteidigung von Angreifern, hast du gerade auch schon gesagt, oder auch Vorteile gegenüber von Konkurrenten. Und zufällig sind eben diese Pflanzenstoffe, die der Pflanze aus spezifischen Gründen helfen, eben auch, du hast es gerade gesagt, für uns Menschen gut. Aber erstmal für den Überblick, wie viele unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe gibt es denn?
Also genau weiß man das nicht. Je nachdem, welche Quelle man anschaut, wir gehen davon aus, dass es so an die 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe sind. Und man schätzt, dass 10.000 davon für uns wohl relevant sind. Aber erforscht für unsere Gesundheit sind erst ein paar Tausend. Und wir Menschen nutzen ja nicht längst alle Pflanzen als Lebensmittel. Sekundäre Pflanzenstoffe gibt es auch in Obst, Gemüse, Kräutern, Gewürzen, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Und man muss natürlich auch sagen, auch Gifte sind sekundäre Pflanzenstoffe. Nicht alle sekundäre Pflanzenstoffe sind für uns gesund. Manche sind auch tödlich. Und das ist eben auch ein schwieriger Prozess. Wir können nicht einfach auch sekundäre Pflanzenstoffe hochdosieren unter der Vorstellung, viel hilft viel. Das muss schon alles im Rahmen mit einem gesunden Lebensmittel, ja, gegessen werden.
Dann gucken wir uns doch jetzt erstmal, bringen wir da mal Ordnung rein. Also nicht in alle 10.000 natürlich, aber gibt es denn so bestimmte Gruppen von sekundären Pflanzenstoffen, die man irgendwie zusammenfassen kann oder die in ihrer Funktion vielleicht besonders herausstechen?
Ja, da gibt es einige Gruppen, die für uns besonders wichtig sind. Die bekanntesten und wissenschaftlich auch schon ganz gut erforschten sind zum Beispiel die Flavonoide. Diese Gruppe sorgt nicht nur für die bunten Farben in Obst und Gemüse, sondern sie hat auch eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen. Flavonoide wirken antioxidativ, entzündungshemmend und können sogar den Blutdruck senken. Dies finden wir zum Beispiel in Beeren, grünem Tee, Kakao, Zwiebeln und Äpfeln. Dann gibt es noch die Carotinoide. Diese Stoffe sind für die orangene und rote Farbe von Gemüse wie Karotten, Tomaten, Paprika oder auch Kürbissen verantwortlich. Carotinoide wirken ebenfalls antioxidativ und schützen unsere Zellen vor freien Radikalen. Besonders bekannt ist das Carotinoid Beta-Carotin, das glaube ich kennt jeder, das der Körper in Vitamin A umwandeln kann und somit auch für die Augen und fürs Immunsystem wichtig ist. Ja, und dann gibt's noch die Glucosinolate. Diese Gruppe ist vor allem aus Kreuzblütlern wie Brokkoli, Rosenkohl und anderen Kohlarten bekannt. Mehrere Studien legen sogar eine krebshemmende Wirkung nahe. Das wird gerade intensiv erforscht. Und sie wirken antibakteriell. So, und dann haben wir noch die Phytosterole. Diese pflanzlichen Substanzen ähneln dem Cholesterin und können dadurch den Cholesterinspiegel senken, was wiederum das Risiko, klar, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern kann. Sie sind zu finden in pflanzlichen Ölen, in Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten.
Beeindruckend. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal in so ein paar Punkten in die Tiefe gehen. Bei der Wirkung, was können denn Flavonoide in unserem Körper Besonderes?
Ja, das ist an dieser Stelle schon mal total spannend. Sekundäre Pflanzenstoffe haben oft gleichzeitig verschiedene Wirkmechanismen. Flavonoide wirken zum Beispiel gleichzeitig schützend vor schädlichen Stoffwechselprodukten und entzündungshemmend und senken den Blutdruck und machen die Gefäße elastischer, wodurch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden kann. Also so ein Multitalent quasi.
Ja, ich denke da gerade an so eine Multifunktionsjacke, wo man verschiedene Sachen ran- und rausknöpfen kann und die eigentlich das ganze Jahr tragen kann.
Ja, genau. Ja.
Also irgendwie für alles gut.
Ja.
Flavonoide, sagtest du ja auch, stecken zum Beispiel unter anderem in Kakao. Klingt ja irgendwie auch so ein bisschen so, ne, nach Schokolade als Medizin.
Ja, das legst du dir jetzt so schön zurecht. Ja. Wichtig ist da natürlich, dass wir über den reinen Kakao sprechen. Also bei Schokolade 70% Kakaoanteil ist gut. Milchschokolade mit wenig Kakaoanteil und dafür viel Zucker eben nicht. Es kommt da tatsächlich auf die Zusammensetzung an.
Da habe ich gestern Abend, glaube ich, einiges richtig gemacht.
70-prozentige?
Ja, ungefähr.
Perfekt.
Was hat es denn mit den Carotinoiden auf sich?
Ja, Carotinoide wie Beta-Carotin sind so richtige Allrounder. Die sind eine Vorstufe von Vitamin A und spielen eine wichtige Rolle bei der Augen- und Hautgesundheit. Ein Mangel an Carotinoiden kann zum Beispiel zu Sehproblemen führen, während eine gute Versorgung mit Carotinoiden die Augen vor Schäden durch UV-Strahlen schützt. Aber die Sonnenbrille ersetzt sie natürlich nicht. Neben Karotten sind übrigens auch Paprika und Tomaten tolle Quellen für Carotinoide.
Lass uns vielleicht aber noch mal klären, was es mit oxidativem Stress auf sich hat. Den Begriff, den hört man ja ziemlich oft, auch in Verbindung mit freien Radikalen. Und dagegen sollen dann die Antioxidantien helfen. Also was ist oxidativer Stress? Was sind freie Radikale und wie wirken Antioxidantien dagegen?
Ja, oxidativer Stress entsteht durch äußere Faktoren wie UV-Strahlung, Luftverschmutzung, Feinstaub, Rauchen, Alkohol, Pestizide, Schwermetalle. Aber auch innere Faktoren wie chronischer Stress, Schlafmangel oder Entzündung führen zu oxidativem Stress. All das kann sogenannte freie Radikale in den Körper bringen. Das sind Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Und um ihren Mangel auszugleichen, schwirren die dann im Körper rum und klauen sich ihr fehlendes Elektron von anderen Molekülen. Und die werden dabei geschädigt. Man spricht dabei chemisch davon, dass die freien Radikale hochgradig reaktiv sind. Anders gesagt, angriffslustig, eben um ihr Elektron zu stibitzen.
Was passiert denn dann mit den Molekülen, wenn die freien Radikale ihnen so ein Elektron geklaut haben?
Die sind dann verletzt und wenn das für die Funktion der Zelle wichtige Moleküle sind, ja, dann kann das sogar zu Zellschäden führen und dadurch Alterungsprozesse beschleunigen oder sogar Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Probleme oder auch neurodegenerative Krankheiten mit verursachen. Es macht uns einfach, ja, krank und älter.
Und offensichtlich auch generell angreifbarer, ne?
Ja.
Wie können denn antioxidative Nährstoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe das dann verhindern?
Ja, das ist interessant. Also bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe wie Beta-Carotin oder auch Lycopin, zum Beispiel in Tomaten oder Lutein, das steckt in Grünkohl, Brokkoli, aber auch in Eigelb, können die freien Radikale neutralisieren, indem sie ihnen Elektronen abgeben. Sie stabilisieren also die freien Radikale, sodass die sich keine Elektronen mehr klauen müssen. Übrigens, der oxidative Stress und die freien Radikale sind nicht nur schlecht, die haben auch ihren Sinn. Sie klauen nämlich zum Beispiel auch schädlichen Erreger ein Elektron und schwupps, gefährliches Bakterium schachmatt. Ja, wichtig ist einfach die gute Balance. Zu viele freie Radikale sollen es nicht sein und dafür sorgen dann eben die Antioxidantien, also bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe eben.
Also die Flavonoide und Carotinoide, die hatten wir jetzt. Du hast aber noch zwei andere Gruppen genannt.
Ja, Glucosinolate und Phytosterole. Glucosinolate gibt es in den sogenannten Kreuzblütlern. Das sind zum Beispiel alle Kohlsorten. Sie wirken entzündungshemmend und es gibt Studien, die den sekundären Pflanzenstoffen aus den Kohlsorten sogar eine möglicherweise präventive Wirkung zur Risikosenkung von Krebs nahelegen, weil sie eben im menschlichen Körper unter bestimmten Voraussetzungen in die Zellzykluswege eingreifen. Aber da ist eben noch viel Forschung notwendig. Und die Phytosterole, die in Ölen, Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten vorkommen, können unser Cholesterin so im Zaum halten, weil sie sich an gleichen Rezeptoren wie Cholesterin binden und dafür sorgen, dass weniger Cholesterin aus dem Darm in den Blutkreislauf aufgenommen wird.
Also quasi die Stelle besetzt, da kommt dann niemand anders mehr dran. Verstanden. Jetzt haben wir, finde ich, einen guten Überblick über so einige Hauptgruppen und wichtige Funktionen dieser sekundären Pflanzenstoffe. Aber wie nehmen wir denn jetzt genügend von denen auf, von den sekundären Pflanzenstoffen?
Ja, und das ist ganz einfach, indem wir viele unterschiedliche Pflanzen essen. Ganz grob kann man vielleicht sagen, je mehr Farben dabei auf dem Teller sind, desto mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Also besonders Obst, Gemüse sind hervorragende Quellen, aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, zugegebenermaßen sind die weniger bunt.
Ja gut, aber beige und braun sind ja auch Farben. Ne?
Ja, okay, du hast recht. Also, die sollten eben auch nicht fehlen und es gibt ein paar Tipps, wie du die Aufnahme sogar noch maximieren kannst. Also, das geht zum Beispiel über erstens Erhitzen. Manche sekundäre Pflanzenstoffe, wie die Carotinide in Karotten, werden durch Erhitzen noch besser verfügbar und kombinieren eben auch. Zweitens, einige Pflanzenstoffe wie das Lycopin in Tomaten werden durch die Kombination mit Fett besser aufgenommen.
Ich finde, das Erhitzen, das wirkt ja erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, weil man ja häufig hört, ja, Erhitzen macht viele Nährstoffe auch kaputt. Also gibt es vielleicht auch Zubereitungsmethoden, die die Wirkung von sekundären Pflanzenstoffen eher negativ beeinflussen?
Ja, tatsächlich ist das so, wie du das sagst. Zu lange Kochzeiten oder zu hohe Temperaturen können manche sekundäre Pflanzenstoffe vermindern oder sogar zerstören. Besonders wasserlösliche Stoffe wie Vitamine und Flavonoide gehen nach kurzer Zeit beim Kochen in das Kochwasser über. Daher ist es besser, Gemüse nur kurz zu blanchieren oder noch besser zu dämpfen, um so viele Nährstoffe wie möglich zu erhalten.
Oder auch einfach dann möglichst viel rohes Gemüse essen?
Genau, so mache ich das auch. Eine Mischung aus rohem und gegartem Gemüse ist optimal. So haben Menschen ja ganz früher vorm Kochen ja Pflanzen sowieso essen müssen.
Aber es gibt ja auch Schattenseiten bei den sekundären Pflanzenstoffen. Du hast es eben schon mal angesprochen. Nicht alle sind ja gut für uns, ne?
Ja, manche sekundäre Pflanzenstoffe können besonders in hohen Mengen schädlich sein. Zum Beispiel Pyrrolizidinalkaloide.
Zungenbrecher.
Ja, ich muss mich auch konzentrieren, muss ich sagen. Die manchen Kräutern kommen die vor und die können unsere Leber schädigen. Aber auch Blausäure, die finden wir zum Beispiel in Mandeln, auch in Apfelkernen, in Leinsamen. Die sind giftig, wenn man zu viel davon nimmt.
Aber Mandeln findest du doch immer total gut. Da sagst du doch, da soll man händeweise essen.
Ja, das stimmt. Der Blausäuregehalt von Mandeln ist auch nicht so hoch. Das ist bei Leinsamen anders. Da werden tatsächlich 15 bis 20 Gramm am Tag als maximale Menge angepriesen.
Aber ich nehme da jetzt auch noch mal mit, ne? Mandeln sind ja eher bitter. Apfelkerne, finde ich, schmecken auch so bitter. Also bitter, was ihr manchmal auch empfiehlt, ist nicht immer automatisch gut.
Ja, aber das Risiko bei einer normalen Ernährung ist eben gering. Normalerweise knabberst du ja zum Beispiel keine Tüte Apfelkerne. Also an dem Punkt passt es vielleicht ganz gut. Ich möchte davor warnen, sekundäre Pflanzenstoffe isoliert als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Das wird nämlich massenhaft angepriesen und in unterschiedlichen Mischungen auch angeboten. Und da wissen wir nicht, wie das funktioniert. Das ist ja gar nicht richtig untersucht.
Das klingt ziemlich heftig. Was ist denn da genau das Problem bei den Nahrungsergänzungsmitteln? Ich sehe die auch immer irgendwie, wenn ich einkaufen gehe.
Na? Es gibt tausende Substanzen. Und auch wenn wir bei manchen vielleicht schon eine Vorstellung haben, dass die so und so wirken, keiner weiß derzeit wirklich, wie viel man davon braucht und ab wann es schädlich wird und in welcher Zusammensetzung die genommen werden. Also wie sie in der Pflanze eingebaut sein müssen. Wenn ich sie extrahiere, kann das durchaus eine andere Wirkung haben. Und bei den 5.000 bis 10.000 unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffen, die für uns möglicherweise relevant sind, wer da behauptet, dass diese 5 Substanzen, die jetzt in einem Präparat drin sind, dass du die brauchst und dann genau so viel, wie da drin sind, ja, der ist eben weit weg von wissenschaftlich validen Erkenntnissen. Und was man bei den Supplements, wie man es ja heutzutage neudeutsch so sagt, auch bedenken sollte, um für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln einzelne sekundäre Pflanzenstoffe zu isolieren, sind eine ganze Reihe chemischer Extraktionsschritte notwendig. Hitze, Reinigung, ja, das macht die Substanzen ja nicht besser. Mhm. Und es fehlt auch oft, was da im Verbund eben, wie ich eben schon sagte, bei Lebensmitteln noch alles Gutes dranhängt und wirkt. Also lieber einfach die Tomate selbst essen, da hast du noch jede Menge andere sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Schmeckt ja auch besser und du kannst sicher sein, das ist ein gesundes Lebensmittel. Und die so verpackten, in der Tomate verpackten sekundären Pflanzenstoffe sind genau so, wie die Natur dir das auch anbietet und die sind gut für dich.
Muss man denn in Richtung Wechselwirkung mit Medikamenten da auch aufpassen, was so sekundäre Pflanzenstoffe angeht? Also jetzt auch, wenn man sie als Tomate eben isst?
Ja, also ein klassisches Beispiel, das kennen vielleicht viele, ist die Grapefruit. Sie enthält Stoffe, die Enzyme bei uns im Körper hemmen, die eigentlich dafür sorgen, dass wir bestimmte Wirkstoffe aus Medikamenten auch wieder abbauen. Also sind dann ein Abbauhemmer. Und dadurch kann es zu einer Überdosierung bestimmter Arzneimittel kommen.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten da noch eine ganze Weile drüber sprechen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt bereit für das Rezept, was du mir heute mitgebracht hast.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Heute wird es bunt, knackig und gesund. Wir machen einen Radicchio-Salat mit Blumenkohl und Linsen.
Radicchio ist ja schon mal schön lila und bitter. Also passt, glaube ich, ganz gut. Was hast du noch in deinem Korb mitgebracht?
Also hier kommen die Berglinsen. Da. Perfekt für die Darmgesundheit. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole, die entzündungshemmend wirken. Und natürlich
Ballaststoffe.
Jede Menge Ballaststoffe, genau.
Ein bisschen habe ich schon gelernt von euch.
Ja, und hier habe ich Blumenkohl, ne? Kreuzblütler, wissen wir ja auch. Mhm. In der Kombi schmeckt er noch besonders lecker und unterschätzt ist er auch, denn er enthält viel vom sekundären Pflanzenstoff Glucosinolat, das die Pflanze und auch uns vor bakteriellen Angriffen schützt. Ideal bei Sinusitis eben auch. Ne? Was haben wir noch? Kräuter. Das duftet.
Estragon.
Und ja.
Jetzt ist hier noch der Radicchio. Ich finde den so wunderschön mit seiner Farbe. Und da wissen wir jetzt, diese Farbe bedeutet fast immer sekundäre Pflanzenstoffe satt.
Exakt. Und Radicchio bringt nicht nur Farbe ins Spiel, sondern auch Bitterstoffe, die unsere Verdauung anregen und sogar den Blutzucker stabilisieren können. Sie können aber auch den Appetit anregen, aber auch regulieren. Ja? Und das war bei Kalia extrem wichtig, weil er zunehmen sollte. Und als süße Note dazu passen hier die Himbeeren. Reich, Moment, hier. Duften auch herrlich an Anthocyanen. Das sind Farbstoffe mit antioxidativer Wirkung. Nicht nur gut fürs Herz, ne? Rote Farbe.
Und dann sind da noch Walnüsse drin. Die liefern wertvolle Omega-3-Fettsäuren für unser Gehirn. Das ist ja auch immer, kann man sich immer so gut merken, weil die so aussehen wie so halbe, wie so kleine Gehirne irgendwie, ne?
Genau.
Und der Feta natürlich.
Ja, und der Feta.
Eiweiß.
Ja, richtig. Man kann natürlich auch einen Blauschimmelkäse nehmen. Das gibt dem Salat eine würzigere Note. Ich mag das ganz gerne. Aber ich mag eigentlich beides. Und liefert, wie übrigens die Berglinsen auch, nochmal zusätzlich Eiweiß. Und ich habe auch noch hier, wo ist er? Eben habe ich schon dran gerochen, den frischen Estragon.
Genau.
Ah, duftig. Mit dabei, optional, aber eine spannende Zutat. Er enthält Estragol und das ist eben auch noch antibakteriell wirksam.
Ich rieche das auch gerade schon hier. Es riecht so rüber zu mir.
Ja.
Also richtig viele verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe auf einmal. Und wie bringen wir das Ganze jetzt zusammen?
Ganz easy. Die Berglinsen in Gemüsebrühe aufkochen und dann 25 bis 30 Minuten köcheln lassen. Ne? Das ist also wirklich eine, da kann man auch die Küche bei aufräumen. Den Blumenkohl in kleine Röschen teilen, mit Rapsöl und Salz vermischen und dann im Ofen bei 200 Grad rösten. Nach 10 Minuten wenden und dann nochmal 10 Minuten backen und so kriegt er so eine richtig schöne Röstnote.
Kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann aus dem Walnussöl mache ich dann das Dressing, ne?
Ja, genau. Balsamico, Senf, Salz, Pfeffer vermengen, dann das Walnussöl unterschlagen und das gibt dem Ganzen so eine zusätzliche nussige Note. Radicchio mit Dressing und lauwarmen Linsen mischen, auf den Tellern verteilen, Blumenkohl drauf und fürs Topping dann noch Walnüsse grob hacken, bisschen Feta zerbröseln, Himbeeren waschen und über den Salat verteilen. Ich finde gerade diese Kombi von Salat mit Obst total witzig, weil es dann mal eine andere Geschmacksnote ist. Ne? Mm. So, wer mag, krönt das Ganze dann noch mit Estragon. Magst du Estragon?
Ja, ich mag das gerne, auf jeden Fall. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das klingt nach so Salaten, wie ich sie auch machen würde zum Abendessen. Irgendwie. Also sehr, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, also das Tolle daran ist, die Kombination aus Ballaststoffen, gesunden Fetten, sekundären Pflanzenstoffen. Und das macht ja diesen Salat so perfekt für die Darmflora und wirkt antientzündlich. Und da haben wir noch, das war ja in diesem Fall wichtig, eine schöne antibakterielle Wirkung.
Vielen, vielen Dank, Matthias, also für das Rezept und natürlich auch für die vielen interessanten Infos hier rund um das Thema sekundäre Pflanzenstoffe. Ich bin da jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen besser allgemein informiert.
Ja, das denke ich. Das muss man unbedingt nachmachen. Ne? Also sehr gerne und viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche allen guten Appetit.
Dankeschön. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich ein Anliegen, eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Tina Roth und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten in der ARD Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. So wie Karl seine Sinusitis ziemlich fertig gemacht hat, kann uns ja auch manchmal alles, was gerade in der Welt passiert, ziemlich fertig machen. Es ist irgendwie unübersichtlich und echt crazy. Und zum Glück ordnet Satirikerin und Grimme-Preisträgerin Sarah Bosetti die Geschehnisse für euch ein und räumt mit Vorurteilen und Klischees auf. Und zwar in ihrem Podcast Extra 3 Bosettis Woche. Zusammen mit prominenten Gästen wie Luisa Neubauer, Bernhard Hoeker, Cordula Stratmann oder Oliver Kalkofer analysiert und verspottet, überspitzt hier und da und lacht und weint Sarah Bosetti über den ganzen Irrsinn in der Welt, der einen manchmal echt verrückt machen kann. Extra 3 Bosettis Woche gibt's jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.